In dieser Podcast-Folge geht es um das Thema, was sagt die Bibel über Engel? In der Bibel gibt es sehr viele Erzählungen von Engeln. In einigen Kirchenbewegungen spielen sie eine sehr große Rolle. In anderen Kirchenbewegungen eher gar nicht. Und ich würde sagen, in den Kreisen, wo ich mich befinde, in evangelischen Freikirchen, ist das Thema der Engel sehr unterrepräsentiert. Man hat auch manchmal, so fürchte ich, eine gewisse Furcht davor, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, weil man gewisse Exzesse bei diesem ganzen Thema meiden möchte. Auch in nichtchristlichen spirituellen Bewegungen spielt das Thema Engel eine große Rolle, wie zum Beispiel in der Esoterik oder in der New Age Bewegung. Und weil man diesen Missbrauch sieht, möchte man gerne gar nichts damit zu tun haben und redet dann auch gar nicht darüber, obwohl die Bibel ganz viel dazu zu sagen hat und sehr positive Dinge über Engel weiß, aber auch Warnungen ausspricht, was man nicht tun soll als Christ. Und wir werden uns heute einige Facetten diesbezüglich anschauen. Zuallererst müssen wir festhalten, dass Engel keine göttlichen Wesen sind. Sie sind von Gott geschaffen. Sie sind auch übernatürliche Wesen, also nicht Wesen aus Fleisch und Blut, so wie wir, sondern übernatürlich, aber trotzdem geschaffen, kreiert. Sie sind deshalb auch nicht ewig, so wie Gott ewig ist. Gott alleine ist ewig. In Nehemia 9, Vers 6 heißt es nämlich: Du, Herr, bist es, du allein. Du hast den Himmel gemacht, die Himmel, der Himmel und all ihr Herr, die Erde und alles, was darauf ist, die Meere und alles, was in ihnen ist. Und du machst dies alles lebendig und das Herr des Himmels wirft sich vor dir nieder. Hier haben wir diese Idee, dass das Herr des Himmels, also alle Wesen, die in der himmlischen Sphäre existieren, werfen sich vor dem Herrn nieder. Und da sehen wir, dass der Herr den Himmel und alles, was in ihnen ist, auch kreiert hat. Das führt viele zu der Frage, wann wurden denn die Engel eigentlich geschaffen? Und da gibt es so zwei große Theorien, wann die Engel denn genau geschaffen worden sind. Die eine Seite sagt, dass es irgendwann in den ersten 6 Schöpfungstagen wohl geschehen sein soll. Denn in 2. Mose 20, Vers 11 lesen wir, denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist, und der ruhte am 7. Tag. Die Idee ist, wenn das Herr des Himmels sich vor Gott niederwirft, weil er das kreiert hat, kann man in der Schöpfungsgeschichte nachlesen, dass der Herr den Himmel gemacht hat und alles, was in ihnen ist. Das ist die eine Theorie. Andere sagen, nee, das mit den Engeln, das ist etwas, was vor diesen 6 Schöpfungstagen geschehen ist. Entweder unmittelbar davor oder eine lange Zeit davor. Wobei die Sache mit der Zeit ist sowieso schwierig zu bewerten, weil wir auf der Erde denken in Stunden und Tagen, Monaten und Jahren. Und außerhalb unserer Welt existiert ja insofern keine Zeit, nur Ewigkeit. Und deswegen kann man sehr schwer was darüber sagen, wie viel Zeit mag wohl vergangen sein zwischen der Erschaffung der Engel und der Erde und der Menschen. Aber wie dem auch sei, einige sagen, die Engel sind vor den 6 Schöpfungstagen erschaffen worden. Und ein Hinweis findet sich in Hiob 38. In Vers 4 heißt es, wo warst du, als ich die Erde gründete? Und fährt in Vers 7 fort. Als die Morgensterne miteinander jauchzten und alle Gottessöhne jubelten. Der Begriff der Gottessöhne ist so eine Art Codewort für Engel. Und die Idee soll hier sein, dass Engel darüber jubelten, als sie Gott gesehen haben, wie er die Erde gründete. Also, das einmal zu der Erschaffung der Engel, dass sie Wesen sind, die kreiert wurden und nicht aus sich selbst heraus existieren. Das gilt alleine dem dreieinigen Gott. Und wir sehen auch, dass alleine Gott allgegenwärtig ist, was auch eine ganz typische göttliche Eigenschaft ist, allgegenwärtig zu sein. Denn wir sehen in der Bibel, dass der Engel Gabriel nicht einfach überall war, wo er sein wollte, sondern von Ort zu Ort geschickt wurde. In Daniel 10, Vers 12 bis 13 können wir lesen. Und er sprach zu mir, Also hier spricht der Prophet Daniel, wie der Engel Gabriel zu ihm spricht. Fürchte dich nicht, Daniel, denn vom ersten Tag an, als du dein Herz darauf gerichtet hast, Verständnis zu erlangen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden. Und um deiner Worte willen bin ich gekommen. Aber der Fürst des Königreichs Persien stand mir 21 Tage entgegen. Und siehe, Michael, einer der ersten Fürsten, kam, um mir zu helfen. Und ich wurde dort entbehrlich bei den Königen von Persien. Und dann geht die Geschichte weiter. Also hier bekommen wir einen Einblick in die himmlische Sphäre, was dort passiert. Wenn wir beten, dann sendet Gott seine Engel, um unser Gebet zu erfüllen. Und dieses Senden der Engel ist nicht etwas, was dann im selben Augenblick passiert, sondern da geht Zeit drauf. Jetzt kann ich euch nicht sagen, wie viel km/h so ein Engel denn fliegen mag. Das sind alles spekulative Gedanken. Aber wir sehen, Engel sind nicht omnipräsent, also nicht allgegenwärtig, sondern sie werden von Ort zu Ort geschickt. Und es gibt sogar geistliche Gegenattacken, die gefahren werden von dämonischen Kräften. Hier heißt es, Fürst des Königs Persiens stand mir 21 Tage entgegen, die die göttlichen Engel daran gehindert haben, ihr Ziel zu erreichen und den Plan auszuführen, den Gott ihnen gegeben hat. Also Engel sind keine Götter oder göttlichen Wesen, sondern sind erschaffene, übernatürliche Wesen. Eine weitere Frage zum Thema der Engel lautet, welche Engel gibt es eigentlich? Und wir haben in den biblischen Texten einmal, dass ganz normal von Engeln oder Boten gesprochen wird. Und dann gibt es im Alten Testament an mehreren Stellen diesen sogenannten Begriff der Cherubim und auch an einer Stelle im Jesaja-Buch die Seraphim. Das sind himmlische Wesen, die dann unterschiedlich viele Flügel haben. Die Cherubim haben zum Beispiel 4 Flügel, die Seraphim haben 6 Flügel. Und damit werden dann Füße bedeckt oder das Angesicht bedeckt. Und einige Bibellehrer sagen, dass man gar nicht so genau weiß, sind jetzt Cherubim und Seraphim faktisch Engel oder sind das andere himmlische Wesen, die in eine andere Kategorie gelegt werden sollten. Und ich glaube, abschließend kann man das nicht so richtig sagen. Ich für mich persönlich handhabe es der Einfachheit halber, dass ich die Cherubim und die Seraphim und alle anderen Engelswesen unter dieser Kategorie lege. Auch wenn ich weiß, dass es zwischen Cherubim und Seraphim Unterschiede gibt, zum Beispiel in ihrem Aussehen. Also, es gibt unterschiedliche Bezeichnungen für diese Engelswesen. Und interessant ist, dass uns auch Namen von Engeln überliefert sind. Allerdings nur 2 Namen von diesen vielen, vielen Engeln, die Gott geschaffen hat, werden uns in der Bibel überliefert. Und zwar ist das zum einen der Name Michael und der andere Gabriel. In Offenbarung 12, Vers 7 bis 8 lesen wir über Michael. Und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften mit dem Drachen. Und der Drache kämpfte und seine Engel. Und sie bekamen nicht die Übermacht und ihre Stätte wurde nicht mehr im Himmel gefunden. In Lukas 1, Vers 26 bis 27 lesen wir in der Weihnachtsgeschichte, im 6. Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt von Galiläa mit Namen Nazareth gesandt zu einer Jungfrau. Und so weiter und so fort. Wir kennen die Geschichte, denke ich. Also diese beiden Namen sind uns bekannt. Alle anderen Engelsfiguren, Engelswesen bleiben anonym im Alten und auch im Neuen Testament. Interessant ist, dass es unter den Engeln anscheinend eine Rangordnung gibt. Wir haben eben gerade ja schon gelesen, dass Michael und seine Engel kämpften. Das ist schon interessant, dass Michael eine Schar von Engeln unter sich hat. Und das zeigt uns auch etwas, dass Michael in der Rangordnung wohl weiter oben steht. Denn in Daniel 10, Vers 13 heißt es auch, Michael ist einer der vornehmsten Engel. Man nennt diese Engel ja auch Erzengel zum Beispiel. Vielleicht kennst du diesen Begriff. Und Anscheinend ist das so eine Kategorie von besonders mächtigen Engeln, die Gott kreiert hat. Interessant ist, wenn man durch die Offenbarung liest, dass immer wieder von sogenannten starken Engeln berichtet wird. Jetzt könnte man sich fragen, gibt es auch schwache Engel oder sind einfach alle stark und es soll einfach dem Leser gezeigt werden, dass der Engel, der kommt, einfach stark ist. Oder es kann einfach auch tatsächlich bedeuten, dass Engel in ihrer Stärke sich unterscheiden, so wie wir Menschen uns auch mit unseren Fähigkeiten durchaus unterscheiden können. Und es scheint so, dass es unterschiedliche Bevollmächtigungen gibt. Ja, wenn es schon die Rangordnung gibt bei Michael, dass er einer der vornehmsten Engel ist, dann kann das durchaus der Fall sein. Interessant ist, wenn wir uns die Gegenseite der Engel anschauen, also die gefallenen Engel, die Dämonen, dann sehen wir, dass es unter den Dämonen auch Unterschiede gibt, und zwar im Grad ihrer Bosheit. In Matthäus 12, ab Vers 43 lesen wir davon, dass Dämonen ein unterschiedliches Niveau oder Level von Bosheit in sich haben. Also Engel sind nicht alle austauschbar, sage ich mal, oder gleich, sondern unterscheiden sich auch. Also wir haben Engelwesen, die mit unterschiedlichen Bezeichnungen daherkommen, die wohl auch Namen haben, von denen wir aber nur zwei überliefert haben in den Heiligen Schriften. Und wir haben unter diesen Engeln anscheinend auch sehr unterschiedliche Bevollmächtigungen. Ich ging eben gerade schon auf die nächste Frage schon leicht ein. Wie viele Engel gibt es eigentlich? Eine genaue Zahl lässt sich nicht sagen. Wir finden einen Hinweis in Offenbarung 5, Vers 11. Dort schreibt Johannes: Und ich sah, und ich hörte eine Stimme vieler Engel rings um den Thron her und um die lebendigen Wesen und um die Ältesten. Und ihre Zahl war Zehntausende mal Zehntausende und Tausende mal Tausende. Einige werden vielleicht dahergehen und sagen, okay, jetzt rechnen wir das mal aus. Meine Überzeugung ist, dass die Zahlen in der Offenbarung so nicht funktionieren. Dass nicht Johannes möchte, dass wir jetzt den Taschenrechner rausholen und das Ergebnis aufschreiben und dann wissen, wie viele Engel da sind, sondern dass ein sprachliches Stilmittel ist, um dem Leser deutlich zu machen, das, was ich hier sehe, ist so unzählig viel. Es ist unbeschreiblich viel, was ich hier an Engelsscharen vor oder rings um den Thron her sehen kann. So, das einmal zu den Engeln und jetzt noch ein spannender Bereich, der die Beziehung zwischen uns und den Engeln beleuchten soll. Also was hat das für einen Mehrwert, dass wir von den Engeln wissen und in welcher Beziehung stehen wir zu ihnen? Ich denke, dass es lohnend ist, sich als Christ mit den Engeln auseinanderzusetzen, denn in den Engeln Gottes, sehen wir tatsächlich auch Vorbilder für uns. Vorbilder, wie sie Gottes Willen tun, Tag und Nacht. Und dass sie unermüdlich daran interessiert sind, das zu tun, was Gott ihnen aufträgt. Und wir sehen bei den Engeln, dass sie unentwegt daran interessiert sind, den Herrn anzubeten. Also wenn du das nächste Mal Bibel liest und die Engel beobachtest, dann kannst du dir hier gute Prinzipien für dich selber ableiten. Wie gehen Engel mit dem Willen Gottes um? Wie gehen sie mit der Ehre Gottes um? Und da können wir uns, denke ich, als Menschen eine Scheibe abschneiden, indem wir sagen, dasselbe soll auch für mein Leben gelten, denn auch wir sind dazu berufen, den Willen Gottes zu tun. Und wir sind auch dazu berufen, den Herrn anzubeten, mit unseren Lippen, aber viel mehr als das, sondern mit unserem ganzen Leben. Also die Engel und wir haben im Prinzip, was das angeht, ähnliche Aufträge, sodass die Engel uns hier auch als Vorbilder dienen können. Aber etwas, was uns unterscheidet von den Engeln, ist aus meiner Sicht sehr interessant. Die Engel wurden geschaffen, sind auch herrliche Wesen. Aber sie wurden nicht in Gottes Ebenbild geschaffen. Das ist etwas, was alleine den Menschen zugutekommt. Keine Kreation, keine Schöpfung ist mit dieser Ehre, mit dieser Ehre beschenkt, so wie wir Menschen, dass wir Gottes Ebenbilder sind und Gott repräsentieren können auf eine einzigartige Weise. Und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wir als Menschen sind Gott ähnlicher, als es die Engel sind. Das mag vielleicht ein ungewöhnlicher Gedanke sein, weil wir natürlich uns bewusst sind, dass wir auch aufgrund unserer Sünde uns entfernt haben von Gott und vieles nicht mehr so ist, wie es sein sollte. Aber von dem ursprünglichen Gedanken und auch von dem Ziel her gedacht, wer wir einst sein werden, sind wir von der Idee Gottes Gott ähnlicher als die Engel es sind. Denn Engel sind zwar herrliche Wesen und auch mächtige Wesen, aber sie sind nicht die Ebenbilder Gottes. Und auch wenn wir gegenwärtig, so heißt es in Hebräer 2, Vers 7, ein wenig unter die Engel erniedrigt sind, werden wir eines Tages, werden wir eines Tages über ihnen erhöht werden. In 1. Korinther 6, Vers 3 heißt es, wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden, wie viel mehr über Alltägliches. Hier geht es im Kontext darüber, dass wir in unserem Leben, auch in den Dingen, die uns herausfordern, auch im Miteinander, dass wir nicht vor Gericht ziehen sollen, sondern dass wir die Verantwortung haben, auch Entscheidungen zu treffen, Dinge zu bewerten, Dinge zu beurteilen. Und dieses Prinzip wendet Paulus an auf die Christen und sagt, ihr habt die Stellung, dass auch wenn wir jetzt gerade ein wenig unter die Engel erniedrigt sind, aufgrund unserer, auch aufgrund dessen, was uns beeinträchtigt und was auch die Sünde in Mitleidenschaft gezogen hat, ist trotzdem die Perspektive Gottes, dass wir über Engel richten werden. Also wir sehen, dass die Engel uns Vorbilder sind, weil wir einen ähnlichen Auftrag haben in gewisser Hinsicht, aber dass uns auch etwas Wesentliches unterscheidet, und zwar die Ebenbildlichkeit Gottes. Und darüber hinaus sehen wir, wenn wir uns das Verhältnis zwischen Engel und Mensch anschauen, dass die Engel auch dazu da sind, uns Menschen zu dienen. In Hebräer 1, Vers 14 heißt es, sind sie nicht alle dienstbare Geister ausgesandt zum Dienst, um derer Willen, die das Heil erben sollen? Also Gott sendet seine Engel, damit wir Kinder Gottes alles haben, was wir brauchen. Dass sie uns beschützen, bewahren vor auch feindlichen Angriffen. Denn das ist das, was auch im Psalm 91, Vers 11 bis 12 in diesem wunderschönen Gebet auch zum Ausdruck kommt. Denn er bietet seine Engel für dich auf, dich zu bewahren auf allen deinen Wegen. Auf den Händen tragen sie dich, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Und ich glaube, dass wir als evangelikale Christen aufpassen müssen, dass wir die Funktion von Engeln nicht unterschätzen, auch die Präsenz von Engeln nicht unterschätzen. Denn es ist eine biblische Wahrheit, dass auch wenn wir Engel in aller Regel nicht sehen, bedeutet das nicht, dass sie nicht da sind. Sondern Gott hat diesen Engeln einen Wert gegeben und er hat ihnen auch eine Rolle gegeben, auch in unserem Leben, und zwar, dass sie sich, ich sag mal, um uns kümmern. Und es ist sogar interessant, dass in den Sendschreiben der Offenbarung, wo sieben verschiedene Gemeinden im ersten Jahrhundert angeschrieben werden, dass in den Anschreiben immer zum Ausdruck kommt, dass jede Ortsgemeinde einen zuständigen Engel hat. Also so eine Art Vorsteher für einen ganz spezifischen Bereich oder für eine ganz spezifische Gemeinde, der dieser Gemeinde zugeordnet ist. Ausleger fragen sich, was hat das genau zu bedeuten? Ich denke, dass Engel sind zum Dienst für die Kinder Gottes ausgesandt und dann hat ein Engel, ich kenne nicht genau seine Funktion und was er ganz genau macht, aber es zeigt mir, hier passiert etwas in der geistlichen Welt, was Gott im Griff hat und er sendet seine Hilfe auf seine Art und Weise, und die ist geistlicher Natur, selbst wenn ich sie nicht wahrnehmen kann. Es gibt halt mehr als das, was wir sehen können, als das, was wir rational nachvollziehen können. Und wenn wir jetzt mal dabei bleiben, dass wir sozusagen einen geistlichen Ortsgemeindevorsteher haben als Engel, für unseren Glaubensvollzug spielt das jetzt keine sonderliche Rolle, ob wir Kenntnis über diesen Engel haben oder ob wir wissen, was er ganz genau tut. Wir sollen wissen, dass er da ist, dass er etwas tut, dass der Herr ihn gesandt hat. Aber wir sehen keine Aufforderung jetzt, dass Gemeinden in Interaktion kämen mit diesem Engel. Das ist nämlich ganz interessant, dass wir in der Offenbarung diese geistliche Schau sehen, wie Gemeinden in Kenntnis gesetzt werden über die geistliche Realität, aber dass in den Gemeindebriefen, die zum Beispiel Paulus schreibt oder auch Briefe, die der Petrus schreibt an Christen, dass wir in diesen Briefen, wo es dann darum geht, okay, wie sollen wir jetzt agieren, wie sollen wir als Christen unseren Dienst versehen, dass dieser Engel über dieser Gemeinde für den Auftrag der Gemeinde jetzt keine praktische Relevanz hat, in dem Sinne, dass Christen dazu beauftragt werden, sich in Verbindung zu setzen mit diesem Engel, mit diesem Ortsvorsteher, möchte ich mal sagen. Es reicht uns zu wissen, dass Gott seine Engel sendet, um der Gemeinde geistlich zu dienen, sodass wir unseren Auftrag treu sind. Das ist das, was die Bibel uns sagt, das, was sie uns wissen lässt. Gott kümmert sich geistlich um uns. Wir sind nicht alleine, sondern Gott ist mit uns und dazu sendet er auch seine Boten. Und das soll uns genügen. Wir brauchen nicht in Interaktion gehen, weil das ist nicht das, wozu wir berufen sind. Und da kommen wir natürlich zu einem ganz, ganz wesentlichen Punkt, wenn es um die Interaktion mit Engeln geht. Es ist durchaus möglich, dass Engel sich Menschen zeigen. Da gibt es auch von ganz konservativen Christen, die jetzt nicht in der Gefahr stehen, irgendwie in irgendwelche spirituellen Sphären abzudriften, ganz interessante Zeugnisse, wie Gott Engel offenbart hat. Sollte uns auch nicht wundern, in Hebräer 13, Vers 2 heißt es, die Gastfreundschaft vergesst nicht, denn dadurch haben einige, ohne es zu wissen, Engel beherbergt. Also hier sehen wir in diesem Kontext, dass die Engel quasi verborgen waren für die Gastgeber, nicht als solche zu erkennen. Aber wir wissen, Engel können in dieser Weltzeit sich zeigen, wobei man natürlich sagen muss, dass es auch schon zu biblischen Zeiten kein alltägliches Phänomen war. Auch zu biblischen Zeiten war das eher was sehr Außergewöhnliches, wenn ein Engel auf einmal um die Ecke kam. Aber es ist möglich, es liegt bei Gott, Engel zu senden. Das haben wir eben gerade gelesen. Der Herr sendet. Es ist nicht etwas, was von uns ausgeht, sondern etwas, was von Gott ausgeht. Und es liegt bei Gott, auch Engel zu offenbaren oder es auch nicht zu tun. Wichtig ist, dass wir kein Beispiel finden im gesamten Neuen Testament, wo wir dazu aufgerufen werden, um Engelserscheinungen zu bitten. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe mich schon öfter mal bei dem Gedanken erwischt, dass ich gedacht habe, ich möchte eigentlich gern mal einen Engel sehen. Und ich denke, das ist auch eine natürliche Reaktion, ein natürlicher Reflex, wenn wir die Bibel lesen und von diesen wundersamen und auch teilweise wunderschönen Berichten lesen, dass wir eine Sehnsucht haben, auch das in unserem Leben zu sehen und zu erfahren. Und ich denke, daran ist auch nichts Abwegiges, dass wir sagen, Gott, was du da geschaffen hast, was du da tust, da würde ich gerne mal hineinschauen. Das ist, denke ich, nicht das Problem. Die Frage ist nur, was passiert mit diesem Gedanken? Forciere ich ihn und begebe mich auf ein Terrain, der aus meiner Sicht tatsächlich auch ein gefährliches Ende nehmen kann? Denn um Engelserscheinungen wird nicht gebetet im Neuen Testament, sondern sie geschehen, wenn Gott es möchte. Aber es wird nicht forciert von dem Menschen, in Kontakt zu treten mit dem Engel. Aus der, ich sag mal, geistlichen Welt, aus der spirituellen Welt irgendwelche Informationen zu ziehen. Und ich denke, dass wir auch gut beraten sind, dass wir über diese neutestamentliche Linie nicht drüber gehen, dass wir das nicht überschreiten. Denn wir sehen schon allein in der Offenbarung, welchen Effekt eine Engelserscheinung auf einen Menschen haben kann. In Offenbarung 19, Vers 10 sehen wir, wie Johannes sagt, und ich fiel zu seinen Füßen nieder, ihn anzubeten. Es geht hier um einen Engel. Und er spricht zu mir, siehe zu, tu es nicht, ich bin dein Mitknecht. Und der deiner Brüder, die das Zeugnis Jesu haben, bete Gott an, denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Okay, auf jeden Fall sehen wir hier sehr, sehr deutlich, Engel haben eine unwahrscheinliche Faszinationskraft auf den Menschen, sodass es ihn schnell in die Knie zwingt und wir auf einmal irritiert sind so sehr, dass sogar ein Apostel Johannes denkt, er muss jetzt in die Anbetung gehen. Also Engel sollen nicht angebetet werden und ich befürchte, dass dort, wo eine zu große Betonung bei Christen auf die Engelswelt gelegt wird, dass der Grad zur Verehrung und Überbetonung von Engeln sehr schmal ist. Es ist überhaupt nichts dagegen einzuwenden, dass man Gott darum bittet, dass er sein Versprechen aus Psalm 91 wahr werden lässt, und zwar, dass er seine Engel sendet zur Bewahrung und zum Schutz. Dagegen ist überhaupt nichts einzuwenden. Nun müssen wir beachten, dass ein Kind Gottes niemals die Engel anruft, den Boten anruft, sondern immer Gott als Sender anruft. Gott wird angerufen, dass er seine Engel sendet, aber nicht der Engel selbst. Wir sind nicht dazu gesetzt, dass wir mit den Engeln in Kontakt treten, denn die Engel sind schlicht und ergreifend nicht die Empfänger unseres Gebets. Wenn wir es mit geistlichen Dingen und Herausforderungen zu tun haben, dann werden wir uns nicht an die Boten wenden, sondern dann werden wir uns an den allmächtigen Herrn wenden. Unser Gebet braucht eine eindeutige Richtung. Und zwar ist das der Himmelsthron, dort, wo der Vater regiert und der Sohn neben ihm Platz genommen hat. Er ist unsere Adresse und der Heilige Geist hilft uns, zu beten zum Vater im Namen Jesu, dass Gott unsere Gebete erhört und dass er dann, wenn er das dann auch will, seinen Engel sendet. Dafür kann man beten nach Psalm 91, wie eben gerade gesagt. Aber wir dürfen die Ebene nicht vertauschen, dass wir als Christen anfangen, in Interaktion oder Gemeinschaft, Kommunikation mit Engeln zu treten. Nicht umsonst warnt in 2. Korinther 11, Vers 14 Paulus die Gemeinde, dass Satan selbst die Gestalt eines Engels des Lichts annimmt. Satan bedient sich dieser Faszination der Engel und versucht auf diesem Wege Schlupflöcher zu finden in den Gemeinden. Ich denke, es ist kein Zufall, dass Paulus in Galater 1, Vers 8 sehr konkret sagt, wenn aber auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium entgegen dem verkündigten, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht. Das sind keine Hirngespinste, das ist keine Spekulation. Es ist für Paulus durchaus eine Möglichkeit, wenn auch nicht vielleicht eine alltägliche Möglichkeit, aber es ist eine Möglichkeit, dass ein Engel sich hineinmanövriert in christliche Gemeinschaft und Botschaften sendet. Und das Netz ist voll davon, dass immer mehr auf diesen Trend aufspringen, mit Engeln in Kontakt zu treten und zu schauen, was ist jetzt zu tun, was kann man tun. Man soll die Engel rufen, damit sie gewisse Dinge vollbringen oder Erweckungen wirken. Das ist, glaube ich, eine ganz schlechte Idee. Wir finden unter den Aposteln keinerlei Vorbild für solche Dinge. Wir haben eine klare Adresse, an die wir uns wenden und haben in Christus den Namen, der uns Rettung gibt unter dem Himmel. Sonst interessieren uns die Namen nicht. Und das, finde ich, ist ein sehr bezeichnender Fakt, dass bis auf Michael und Gabriel, die sehr herausragenden Engel, muss man sagen, alle anderen Engel für uns namenslos bleiben. Sicherlich haben sie Namen Und Gott könnte sie sicherlich auch kommunizieren, aber er tut es nicht, weil wir es wahrscheinlich auch nicht brauchen. Und ich glaube, es hat einen guten Grund. Unsere Faszination wäre abgelenkt von dem Namen, der uns wirklich Hoffnung, Halt und Trost geben kann. Und zwar ist das der Name Jesus Christus. Also ich befürchte wirklich, dort, wo eine zu starke Engelsfixierung hineinkommt, ein unbiblischer Umgang, dass es am Ende Jesus die Ehre rauben wird. Und das wäre keine schöne Sache. In Kolosser 2, Vers 18, vielleicht das noch zum Abschluss, gibt es noch dieses wichtige Wort: Lasst nicht zu, dass euch irgendjemand um den Kampfpreis bringt, indem er sich in Demut und Verehrung von Engeln gefällt und sich in Sachen einlässt, die er nicht gesehen hat, wobei er ohne Grund aufgeblasen ist von seiner fleischlichen Gesinnung. Also hier haben wir auch wieder die Verehrung von Engeln, dass Engeln einen Platz geboten wird im Leben, der ihnen nicht zukommt. Engel weisen von sich selber weg auf den Herrn. Und wir werden hier gewarnt, dass wir uns nicht in Sachen einlassen, die wir nicht gesehen haben. Also wenn wir versuchen, in der spirituellen Welt rumzustochern und Dinge suchen und nach Dingen eifern, zu denen wir von der Bibel her gar nicht beauftragt sind. So, das war mal ein Überblick über das Thema der Engel, Engel in der Bibel, unser Umgang mit den Engeln. Wir sollten alle Dinge, mit denen wir konfrontiert sind, immer von der Schrift prüfen. Wir sollten auch unsere Haltung prüfen. Es kann sein, dass du bislang das Thema der Engel vernachlässigt hast, ihre Relevanz auch geschmälert hast. Dann brauchen wir auch hier Korrektur. Denn Psalm 91, wir haben es jetzt schon häufiger gelesen, ist ein wichtiges Wort für uns, dass wir wissen, dass Gott seine Boten sendet und dass er auch sie dazu sendet, um uns zu dienen und oder dass sie uns dienen und uns auch unterstützen und helfen und dass er auch Engel über die Ortsgemeinden eingesetzt hat. Und das ist ein weiser Plan von Gott, wofür wir auch Gott dankbar sein sollten, dass das der Fall ist. Auf der anderen Seite müssen wir uns auch prüfen, gibt es vielleicht Einflüsse, die wir erlebt haben durch Literatur, durch Internetpredigten, wie auch immer, wo wir einen ungesunden Umgang gepflegt haben, wo wir uns, um mit Kolosser 2 zu sprechen, in Sachen eingelassen haben, die wir nicht gesehen haben. Ich denke, wir sollen, wenn es um die übernatürliche Welt geht, müssen wir uns an die Standards des Neuen Testaments halten, dass wir um geistliche Gaben, dass wir um sie bitten, dass wir eifrig danach streben. Dazu sind wir angehalten, Gott zu bitten, dass er übernatürlich wirkt unter uns und dass er unsere Gebete mächtig beantwortet. Aber wenn es um die Kontaktaufnahme zu Engeln geht, müssen wir als Christen sagen, hier ist eine Linie überschritten, das ist ein Irrweg, den dürfen wir nicht gehen, den können wir nicht gehen. Wir haben hier keine Legitimation vom Neuen Testament und es kann auch kein Prophet an unsere Seite kommen und sagen, aber ich habe für euch einen neuen Weg. Diesen neuen Weg, den wollen wir nicht gehen. Es gibt für uns nicht einen neuen Weg oder eine neue Lehre, die wir diesbezüglich annehmen wollen, sondern wollen in der Lehre bleiben, die uns ein für alle Mal überliefert ist, wie es im Judasbrief auch heißt.